Wir sind in unserer Predigtserie Begegnungen mit Jesus und kommen heute zum letzten Teil. Der Wasserläufer, braucht Gott uns, dass die Welt in Ordnung kommt? Ich lese dazu den Predigttext aus Johannes 21 und wer die Bibel dabei hat, ist herzlich eingeladen mitzulesen. Das ist ein längerer Predigttext, man kann mir und der Predigt dann auch besser folgen. Johannes 21, da steht: Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Wir lesen hier davon, dass sieben Jünger beieinander sind. Sie sind in Galiläa. Wir haben es vorher in der Textlesung ja gehört. Der Engel und auch Jesus dann hat gesagt: Geht nach Galiläa und wartet dort auf mich. Und jetzt sind die sieben Jünger da und Petrus, dem wird so langsam langweilig und er sagt sich: Ja, ich will da nicht nur Däumchen drehen, bis Jesus kommt, ich will etwas machen. Ich will fischen gehen. Und die anderen sagen: Okay, wir kommen mit. Und so gehen sie aufs Wasser, See Tiberias, See Genezareth in Galiläa. Und sie wollen fischen. Aber in dieser Nacht fangen sie nichts. Wenn ich diese Geschichte so lese, dann erinnert mich diese hier beschriebene Situation an unsere Situation, in der wir Menschen im Allgemeinen drin sind. Wir sehen hier, die Jünger sind auf sich alleine gestellt. Sie sind ohne Jesus unterwegs. Wir haben in den letzten Predigten oft darauf hingewiesen, dass die Welt nicht mehr in Ordnung ist. Denk hier an Krankheiten. Vielleicht sind einige unter uns, die haben schon Krankheitsdiagnosen bekommen, die gar nicht gut zu ertragen sind. Und wir merken dabei, die Welt ist nicht mehr in Ordnung. Und ich denke an zerbrochene Beziehungen. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie sein soll. Oder ich denke an finanzielle Katastrophen, wenn man am Schluss vom Monat noch Rechnungen hat, aber kein Geld mehr. Wie geht es jetzt weiter? Oder Menschen, die erlebt haben, wie andere einfach so entrissen wurden. Todesfälle. Und bei jedem Todesfall, bei jeder Beerdigung, wenn man so am Grab steht, da merkt doch jeder von uns, das war so nicht geplant. Der Tod passt nicht in diese Welt. Die Welt ist nicht in Ordnung. Und jetzt habe ich euch so die horizontale Unordnung erwähnt. Die Welt, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die horizontale Dimension, unordentlich. Aber es gibt auch eine vertikale Dimension. Und da sagt die Bibel, dass die zuerst in Unordnung kam. Sie wurde zerstört. Seit dem Sündenfall sind wir Menschen auf uns alleine gestellt. Und wir mühen uns ab im Leben. Und wir kommen sehr oft an unsere Grenzen. Denk hier an physische Grenzen, an psychische, mentale Grenzen. Und ich habe gemerkt, dass die meisten unter uns, ja, also fast alle Menschen schaffen es ja irgendwie schon im Leben, oder? Und man kommt so schnell an seine Grenzen und dann sagt man, ja, ich schaffe es schon, aber eigentlich wäre es mir lieber ein bisschen anders. Wir waren vorletzte Woche ja in den Skiferien und eine Abfahrt, meine Frau ist gestürzt, jetzt hat sie da so drei kleine Brüche in der Schulter und da merkt man, es ist nicht so ganz, wie es sein sollte. Ja, war jetzt letzte Woche auch nicht da, aber ich glaube, ja, ein bisschen mehr Hausmann und so. Es ist nicht so, wie es sein sollte. Naja, gut, aber das ist ja nur eine kleine andere Dimension, oder? Wir merken da, das ist nicht so in Ordnung. Dann sehen wir auch weiter, dass die Jünger in der Dunkelheit sind. Die Dunkelheit wird in der Bibel oft als Bild benutzt für die Sünde. Menschen leben in der Dunkelheit heute. Und viele Menschen sind sich dessen gar nicht so bewusst. Und dann manchmal merkt man die Dunkelheit, wenn man sich so aneinander stößt. Oder im Dunkeln, wenn man nichts sieht, plötzlich prallt man in den anderen hinein, kommt zu einem Zusammenstoß und das tut weh. Aber wir Menschen sind ja so intelligent. Wir versuchen, diese Zusammenstöße zu vermeiden, indem wir die anderen einfach auf Abstand halten. Man nennt das Respekt, oder? Man sieht sich und kommt mir ja nicht zu nahe. So. Und dort, wo man dann die Schutzmauer ablegt, dort wird man verletzt. Die Menschen, die uns am nahesten sind, können uns am meisten wehtun. Das tut weh. Wir Menschen leben in der Dunkelheit. Sind auf uns alleine gestellt, mühen uns ab. Und jetzt steht hier, dass Jesus diese Jünger sieht. Er stand am Morgen am Ufer und er sieht, wie diese Jünger sich abmühen, auf sich alleine gestellt. Jesus Christus, Gott hätte in dem Moment, als die Menschen sagten, wir wollen eigene Wege gehen, im Sündenfall, hätte Gott sagen können, wisst ihr, liebe Menschen, dann geht doch eigene Wege. Jetzt seid ihr halt auf euch alleine gestellt, selbst schuld. Gott hätte sich zurückziehen können. Und wir wüssten heute nichts von Gott. Wir wären auf uns alleine gestellt. Aber Gott hat sich uns offenbart. Vers 1 steht, danach offenbarte sich Jesus abermals. Diese Offenbarung Gottes, also das sich zeigen Gottes, geht durch die ganze Bibel hindurch. Gott zeigt sich uns immer und immer wieder. Und wir haben heute Gottes Offenbarung in diesem Wort der Bibel. Wir haben Jesus Christus, das personifizierte Wort Gottes, das uns erschienen ist, sich offenbart hat. Kolosser 1 steht, dass in Christus wird der unsichtbare Gott für uns sichtbar. Gott zeigt sich uns. Wenn wir die Bibel lesen, dann haben wir ja hier eine ganz große Geschichte vor uns. Ich weiß nicht, wer von euch die Bibel schon mal ganz durchgelesen hat. Aber diese Geschichte, die uns hier erzählt wird, ist ja eigentlich die große Geschichte Gottes mit den Menschen. Wie Gott mit uns Menschen Beziehung lebt. Und dann Kapitel 1 und 2, wunderbare Geschichte, oder? Beziehung Gott-Mensch ist harmonisch da. Dann kommt es zum Sündenfall. Dann Kapitel 3 bis 1187 geht es darum, wie Gott die Beziehung mit den Menschen wiederherstellt. Kapitel 1188 und 89 ist dann wieder alles super, oder? Harmonisch, Offenbarung 21, 22 nachzulesen. Im Zentrum dieser großen Geschichte steht Jesus Christus, der als er nach einem sündlosen Leben für uns gestorben ist, die Welt wieder in Ordnung gebracht hat. Jesus Christus hat die vertikale Dimension in Ordnung gebracht. Es steht, denn wir haben nicht einen Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Friede ist das Gegenteil von Unordnung. Und indem Jesus Christus diese Welt in Ordnung gebracht hat, hat er Frieden geschaffen. Friede mit Gott, aber dann auch Friede untereinander. Und Jesus bewirkt diesen Frieden bereits heute, aber noch nicht vollendet. Heute beginnt dieser Friede mit Gott und untereinander bereits, und in der Ewigkeit wird dann dieser Friede, diese Ordnung ganz wiederhergestellt. Und jetzt ist die Frage: Braucht Gott uns, dass die Welt wieder in Ordnung kommt? Die erste Antwort auf diese Frage ist: Ohne Jesus können wir mal gar nichts tun. Das sehen wir. In dieser Nacht fingen sie nichts. Das erinnert uns sofort an Johannes 15,5, wo steht: Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Ohne Jesus geht nichts. Ich denke, es hat hier Eltern heute unter uns, die Jesus lieben. Und wenn Eltern Jesus lieben und ihre Kinder lieben, dann wünschen sie sich doch eigentlich vor allem, dass ihre Kinder Jesus kennen und lieben lernen. Das ist unser großer Wunsch. Und dann merken wir, es geht nicht einfach so. Ohne Jesus geht nichts. Können wir uns noch so bemühen? Ohne Jesus geht nichts. Oder dann haben wir Arbeitskollegen, Bekannte, Verwandte, Nachbarn. Wir wünschen uns, dass diese Menschen Jesus auch kennenlernen. Dann merken wir es gar nicht so einfach. War letzte Woche ja im Zivilschutz in einer Kaderausbildung, von Montag bis Freitag. Und als ich so am Montag hinfuhr, habe ich so gebetet: Jesus, schenk mir wieder mal gute Gespräche, dass ich so von dir Zeugnis geben kann und so. Jetzt schaue ich auf diese Woche zurück, muss sagen, es gab nicht ein einziges gutes Gespräch über den Glauben. Ich habe gedacht, ja, so, dann kann ich am nächsten Sonntag in der Predigt so richtig ein gutes Zeugnis geben, das wäre doch jetzt wunderbar. Und ich bin jetzt heute hier und muss sagen, es gab kein gutes Gespräch über den Glauben. So in der Mitte der Woche habe ich gedacht, ich muss meine Strategie etwas ändern. Wisst ihr, als Pastor ist es ja einfach. Vom ersten Moment an wussten alle, freikirchlicher Pastor. Das hat niemand interessiert. Ich habe gedacht, so, jetzt muss ich ein bisschen provokativer werden. Ich habe verschiedene Dinge so gesagt. Ein Beispiel: Der neben mir war ein Bauleiter, und dann sagt er mir so, oder so: Ihr seid ja auch froh, dass Profis eure Häuser bauen und so. Dann sagte ich ihm: Ja, weißt du, Profis haben die Titanic gebaut, ein Laie die Arche. Und er gesagt: Ja, wenn man dran glaubt. Schon war es wieder vorbei. Ja. Wie oft haben die Jünger wohl das Netz ausgeworfen? Vielleicht mal schnell, mal langsam, mal kurz, mal lang, mal rechts, mal links, mal vorne, mal hinten. Das Netz blieb leer. Und wenn wir unsere Netze auswerfen und dann versuchen wir vielleicht die Methode zu ändern und mal da, mal diese Art, und wir merken es, ohne Jesus geht's nicht. Und jetzt kommt Jesus. Und er spricht zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Noch ein bisschen, oder? Die ganze Nacht haben die nichts gefangen. Jetzt kommt da ein Fremder, oder? Der ist so etwa 90 Meter, 200 Ellen, 90 Meter am Rand und ruft so: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Also, das musst du nicht noch kommen. Doch, doch, weißt du, ein kleines Fischli ist da über. Nein, eigentlich nicht, nein. Wenn wir Misserfolge haben, versuchen wir es vielleicht manchmal zu vertuschen so, oder zu beschönigen. Die Jünger machen das nicht, sie sagen: Nein. Nein, wir haben nichts zu essen. Sie stehen zu ihrem Misserfolg. Bankrotterklärung, haben nichts. Diese Bankrotterklärung eröffnet Jesus die Möglichkeit, helfend einzugreifen. Und er sagt hier: Werf das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Klarer Auftrag. Jesus sagt: Wer, was, wo? Unmissverständlich, oder? Die Jünger sollen das Netz rechts auswerfen. Jesus gibt uns oft sehr klare Aufträge in der Bibel. Wir verstehen die oft sehr gut. Mark Twain sagte mal: Mich beunruhigen in der Bibel nicht die Stellen, die ich nicht verstehe, sondern diejenigen, die ich verstehe. Und dann sagt Jesus: Kehre um, tue Buße, glaube ans Evangelium. Dann sagt Jesus, du sollst denen vergeben, die an dir schuldig geworden sind. Sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Sagt Jesus, lasst euch taufen. Und wir verstehen das. Ein Auftrag ist auch das Gebet. Jakobus 4,2 steht, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir sollen beten. Jesus gibt uns klare Aufträge und die Jünger, sie gehorchen. Da warfen sie es aus. Und dann steht da, und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Wir sehen hier ein biblisches Prinzip. Gehorsam bringt Segen. Gehorsam bringt Segen. Das gilt immer. Wenn wir bereit sind, Jesus zu gehorchen, wird er uns segnen. Und hier sind es 153 große Fische. In dem Moment, als die diese Fische so im Netz hatten, merkt Johannes, der sich immer nur der Jünger, den Jesus lieb hat, nennt, Johannes merkt, es ist der Herr. Und Petrus, der schnappt sich das Obergewand, zieht es an und schmeißt sich ins Wasser. Also als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, also wenn ich mich ins Wasser schmeiße, dann ziehe ich mich aus und nicht an. Ja gut, es gibt verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, warum der sich hier anzieht. Diejenige, die mich am meisten überzeugt, ist die, dass es für einen Juden undenkbar war, Gott nackt zu begegnen. Sie fischten nackt, also so mit Lendenschurz. Und es war undenkbar, Gott nackt zu begrüßen, ihm zu begegnen. Mose, 2. Mose 3,6, hat sich das Gesicht sogar verhüllt, weil er Gott so sehr fürchtete. Und so erkennt, oh, es ist Jesus, es ist Gott. Er zieht sich an und er schmeißt sich ins Wasser. Er läuft nicht übers Wasser, das ist eine andere Geschichte. Also der Wasserläufer, hier schwimmt er. Ich weiß nicht, wie schnell. Sind 90 Meter. Der Weltrekord für Freistilschwimmen ist bei 46,91 Sekunden. Vielleicht hat er 2-3 Minuten. Jedenfalls ist er schneller als die mit dem Boot. Denn er will so schnell wie möglich bei Jesus sein. Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Und dann kommen die anderen nach, die ziehen das Netz, sie nehmen es nicht ins Boot, das ist zu ein großer Fischfang. Jetzt haben sie den Fischfang des Lebens gemacht. Jetzt kommen sie gemeinsam zu Jesus und sehen, wie der schon brätelt. Fisch und Brot sind schon da und denken, also für was brauchen wir denn jetzt noch die Fische? Jesus braucht die Fische gar nicht. Er hat schon. Weiß nicht, woher jetzt Jesus diese Fische hatte. Vielleicht hat er sie auch gerade herbeigezaubert, vielleicht noch vorher gekauft, keine Ahnung. Jedenfalls hat er jetzt da Fisch und Brot und wir sehen, Jesus braucht uns Menschen gar nicht. Jesus braucht uns nicht, dass Menschen zum Glauben kommen. Jesus braucht uns nicht, dass Menschen sich untereinander versöhnen. Jesus braucht uns nicht, dass die Welt wieder in Ordnung kommt. Jesus braucht uns nicht, aber er will uns gebrauchen. Aber er will uns gebrauchen und so steht hier, wie Jesus sagt, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Ihr dürft eure Fische auch noch dazu bringen. Jesus möchte uns gebrauchen. Wisst ihr, Jesus braucht uns nicht. Das ist eigentlich ganz logisch. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus bräuchte uns nicht, aber er will uns brauchen. Jesus sagt, bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt. Ja, ich habe vorher gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Jetzt möchte ich das ergänzen mit einer zweiten Aussage. Ohne uns will Jesus in der Regel nichts tun. Ja, ohne Jesus können wir nichts tun, aber ohne uns will Jesus in der Regel nichts tun. Manchmal macht er es trotzdem. Wegen uns, oft trotz uns, manchmal auch ohne uns. In der Regel will Jesus nichts tun ohne uns. So ist unser Beitrag entscheidend für Gott. weil sich Gott entschieden hat, uns als seine Werkzeuge zu benutzen. Und so hat sich Gott entschieden, beispielsweise auf unser Gebet zu hören. Da sagt Jakobus 4,2, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott müsste nicht auf unser Gebet hören, keinster Weise. Aber er hat sich entschieden, ich möchte auf euer Gebet hören. Ob wir beten oder nicht, macht also einen Unterschied. Natürlich, Gott kann auch ohne unser Gebet wirken. Macht er manchmal auch. Aber es gibt Dinge, die Gott nicht tut, nicht bewirkt, weil wir ihn nicht gebeten haben. Jakobus 5,16 bis 18 steht zum Beispiel, dass Elia betete, dann war es 3 Jahre und 6 Monate lang trocken, kein Regen. Dann hat Elia wieder gebetet und es regnete wieder. Das Gebet von Elia hat den Gang der Weltgeschichte gelenkt. Und wir sehen also durch die Bibel, unsere Gebete können die Weltgeschichte lenken. Es gibt Dinge, die Gott nicht tun oder bewirken wird, wenn wir ihn nicht darum bitten. Aber wenn wir ihn bitten, dann wird Gott mehr tun, als wir ihn bitten. Das sind 2 ganz wichtige Wahrheiten. Gott macht gewisse Dinge nicht, weil wir ihn nicht bitten. Aber wenn wir ihn bitten, nach Epheser 3,20, macht er über unsere Bitten und Verstehen. Gott bewirkt mehr, als wir ihn bitten. Und deshalb beten wir ja, auch heute vor dem Gottesdienst, wir haben gebetet. Ich danke allen, die sich da Zeit genommen haben, bereits zu kommen und zu beten, weil wir glauben, es macht einen Unterschied, ob wir zusammen beten oder nicht. Gestern war Jungschar, nehme ich an, ihr habt gebetet vor dem Anlass. Freitagabend war Ige, wir haben gebetet als Leiter, weil wir glauben, es macht einen Unterschied, ob wir beten oder nicht. Jesus sagt, ich will bauen die Gemeinde. Und deshalb beten wir und deshalb sagen wir immer wieder, der Gebetsabend ist unser wichtigster Anlass in der Gemeinde. Weil da bitten wir Jesus, baue deine Gemeinde. Und Jesus macht's. Er sagt, ich will, wir bitten ihn und er tut's. Durch uns. Und er benutzt uns als seine Werkzeuge. Jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, ja, wenn ja Gott unsere Gebete erhört, was ist denn mit meinen nicht erhörten Gebeten? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott jedes Gebet seiner Kinder beantwortet. Es gibt keine unerhörten Gebete von Kindern Gottes. Aber Gott beantwortet unsere Gebete nicht immer so, wie wir es erwarten. Manchmal ist die Antwort ganz anders, als wir gebetet haben. Ein ganz schlauer Pastor sagte mal, Gott gibt uns entweder das, worum wir ihn bitten, oder das, worum wir gebeten hätten, hätten wir das gewusst, was er weiß. Wenn das so tief. Ich bete für A, dann entweder schenkt mir Gott A, oder ich bete für A, aber ich hätte für B gebetet, wenn ich auch allwissend wäre. Dann schenkt mir Gott B. Das ist so genial. Man kann das den Sicherheitsgurt des Gebets nennen. Stellt euch vor, es gäbe diesen Sicherheitsgurt nicht und Gott würde uns immer das geben, worum wir ihn bitten. Also ich würde nicht mehr wagen zu beten. Plötzlich gibt Gott mir Dinge, die tun mir gar nicht gut. Das ist so der Sicherheitsgürtel. Gott gibt uns das, warum wir beten würden, wenn wir wissen würden, was er weiß. Und deshalb können wir ganz unerschrocken beten, mutig vor Gott kommen, so wie die Witwe beim ungerechten Richter, oder sagt Jesus, so sollt ihr auch Gott bitten. Betet für alles. Denn kann einen Pastor, das ist heute Pastor, als er in der Ausbildung war, sagt er, Jesus, schenk mir genau diese Frau. Nur mit der kann ich einen gesegneten Dienst für dich tun. Heute ist er mit einer anderen Frau verheiratet und er ist sehr dankbar dafür. Gott hat das Gebet so beantwortet, wie er gebetet hätte, wenn er das schon gewusst hätte, wie gut die andere ist, die er noch nicht kannte. Und ich möchte euch ermutigen, Teenager, betet so richtig für euren Ehepartner. Aber vielleicht gibt es auch andere Dinge, wo ihr sagt, ich möchte hier eine gute Note in dieser Prüfung. Ich möchte gerne diese Lehrstelle. Jesus, bitte schenk mir diese Arbeitsstelle. Schenk mir diese Wohnung. Jesus, schenk mir das und das. Wir können ganz unerschrocken beten. Und Gott wird uns das Gebet so erhören, wie es für uns seinen Plan am besten ist. Dann hat sich Gott auch entschieden, uns in der Evangelisation Mission zu gebrauchen. Römer 10 steht, der Glaube kommt aus der Predigt, also aus dem Hören der Botschaft. Und dann heißt es vorher, wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Gott gebraucht uns, damit Menschen ihn kennenlernen. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, aber was ist mit denen? Wir haben es letzten Mittwoch ja gehört. Jeder vierte Moslem, der zum Glauben an Christus kommt, hatte einen Traum. Und Jesus ist ihm begegnet. Was ist denn mit denen? Wisst ihr, es gibt bis heute kein einziges Beispiel davon, dass Jesus in einem Traum das Evangelium verkündigt hat. Er hat sich nur gezeigt. Und dann gehen diese Menschen zu den Christen und die erzählen ihnen, was sie jetzt tun müssen. Gottes Weg zur Rettung verlorener Menschen ist unsere Verkündigung. 2. Korinther 5. Gott hat uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. So bitten wir nun an Christi statt, als Botschafter Christi, lasst euch versöhnen mit Gott. Bevor Jesus von dieser Erde aufgefahren ist, nahm er seine Jünger zusammen, sagte er ihnen, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Gott hat Jesus gesandt zur Rettung dieser Welt, dass die Welt wieder in Ordnung kommt. Und Jesus sagt, jetzt gebe ich euch dieses Mandat. Wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch, geht und rettet die Welt. Bringt die Welt wieder in Ordnung. Klar, nicht aktivistisch so. Aber indem wir Gottes Wort verkündigen, kommt die Welt wieder in Ordnung. Und so möchte Jesus uns gebrauchen in unserem Umfeld, wo er uns hingestellt hat. Vielleicht denkt ihr, aber ich finde manchmal nicht so die richtigen Worte. Ja, kann man jemanden einladen. Meines Erachtens ist Beat Abri ein unglaublich begabter Evangelist, so gewinnend seine Art. Vielleicht ist es genau der richtige Mann, den Gott als sein Werkzeug benutzen will für deinen Nachbarn, deine Freunde, deine Kinder, deine Eltern, vielleicht. Lass dich von Gott führen und gebrauchen. Jesus bräuchte uns nicht, dass die Welt in Ordnung kommt. Aber er will uns gebrauchen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich liebe diese Geschichte. Sie so schön zeigt, dass wir ohne dich mal gar nichts tun können. Und wir sehen auch ganz schön, dass du uns gar nicht brauchst. Du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber Jesus, du willst uns gebrauchen. Und das gibt uns einen unglaublichen Stellenwert in deinem Plan. Dafür möchte ich dir danken. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst. Dass wir das tun können, was du von uns möchtest. Jesus, danke, dass du auch auf unsere Gebete hörst. Danke. Amen.